Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovation von TÜV Nord.
Ungeziefer wie du sollte erschossen werden. Ja, puh. Diesen und ähnliche weitere Kommentare hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bekommen. Ich nenne sie hier als Beispiel für sehr viele Menschen, die von Beleidigungen, Erniedrigungen oder sogar Drohungen im Netz betroffen sind. Weil diese Person offen mit dem Thema umgeht und monatlich 250 Strafanzeigen stellt. Die Öffentlichkeit also nutzt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und weil Hass im Netz zunimmt und wir hierbei entdeckt, erklärt, erzählt, digitale Themen beleuchten und neben der technischen Seite heute auch mal diesen gesellschaftlichen Aspekt thematisieren möchten.
Man muss sich mal vorstellen, fast jede zweite Person in Deutschland wurde schon einmal online beleidigt. 49%, das zeigt die repräsentative Studie, lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Die ist von Februar 2024. Und darin steht, dass ein Viertel der Befragten mit körperlicher Gewalt und 13% mit sexualisierter Gewalt konfrontiert waren. Grund genug für uns, mit HateAid zu sprechen. HateAid ist eine gemeinnützige GmbH zur Beratung und Unterstützung von Betroffenen von Online-Hassrede und Hasskommentaren und hat sich zum Ziel gesetzt, die Demokratie im digitalen Raum zu stärken. Wir freuen uns, dass Josephine Ballon, Geschäftsführerin und Juristin von HateAid, bei uns ist. Josephine, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Mit HateAid engagiert ihr euch politisch, ihr schafft Aufmerksamkeit und ihr unterstützt Betroffene. Wir gehen heute auf die Details ein. Zunächst aber nochmal die Frage an dich, warum nimmt Hass im Netz denn überhaupt zu?
Wir können natürlich auch nur darüber mutmaßen, ob es tatsächlich zunimmt oder ob sich einfach nur die Wahrnehmung der Menschen verändert hat. Wir können auf jeden Fall beobachten, dass seit Jahren die Zahlen in unserer Beratung steigen und immer mehr Menschen unsere Hilfe suchen und vor allem auch immer mehr verschiedene Menschen unsere Hilfe suchen und sich die betroffenen Gruppen immer mehr diversifizieren. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass digitale Gewalt einfach mehr um sich greift und in den sozialen Netzwerken allgegenwärtig ist. Und es würde mich auch nicht verwundern, denn heutzutage gibt es ja kein Thema, welches nicht politisch ist, welches nicht polarisiert und welches nicht dafür sorgt, dass man angegriffen werden kann, wenn man sich dazu positioniert. Das heißt, es hängt auch einfach damit zusammen, dass jedes Thema heutzutage Angriffsfläche bietet.
Julia und ich haben eingangs von Beleidigungen, Erniedrigungen oder Drohungen gesprochen. Welche Arten von Hass im Netz begegnen euch denn, wenn ihr mit den Betroffenen in den Austausch geht?
Digitale Gewalt hat ganz, ganz viele Gesichter und auch die technischen Veränderungen, die ja heutzutage rasend schnell passieren, bringen da immer neue Phänomene mit sich. Neben den klassischen Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken oder auch Morddrohungen per E-Mail oder per Privatnachricht sind das zum Beispiel auch Fälle, wo die Privatadresse veröffentlicht wird oder die Schule der Kinder, der Name des Partners oder der Partnerin. Oder wo wir sehen, dass zum Beispiel Bildmaterial manipuliert wird, entweder um Lügen über eine Person zu verbreiten oder im schlimmsten Fall, wenn pornografische Deepfakes ohne Einverständnis der abgebildeten Personen erstellt werden und dann im Internet verbreitet werden. Das sind eben neue Technologien, die das leider für eine sehr breite Masse zugänglich machen.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, technische Veränderungen, auch künstliche Intelligenz eröffnet ja auch gerade im Netz viele neue Möglichkeiten. Und wir kennen ja alle diese lustigen Filter, die unsere Köpfe ja so auf Bildern mit Hasenohren oder ähnlichem schmücken. Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, KI eröffnet aber auch eben ganz, ganz neue Möglichkeiten für Betrug und Manipulation. Wir haben auch in unserem TÜV Nord Online Magazin, Hashtag Explore und auch hier im Podcast auch schon oft noch ein bisschen mehr über Deepfakes gesprochen. Und kannst du noch mal ein bisschen mehr näher drauf eingehen, inwiefern Deepfakes auch eine Rolle beim Thema Gewalt im Netz spielen?
Deepfakes sind heutzutage sehr, sehr einfach zu erstellen. Früher hat man gesagt, dass vor allem Deepfakes von Personen des öffentlichen Lebens, über die es sehr viel Bildmaterial im Netz gibt, erstellt werden können und dass man dazu sehr viel Rechenleistung braucht und sehr viel technische Kenntnisse darüber, wie man das macht. Diese Zeiten sind vorbei. Wir haben heutzutage frei verfügbar im App Store oder auch im Internet als Webanwendungen sogenannte Face-Swap-Apps, mit denen man Gesichter auf andere Körper rauf photoshoppen kann Oder es gibt eben sogar Technologie, die sich, ja, die allein auch damit beworben wird, dass sie zum Beispiel aus angezogenen Frauen nackte Frauen machen kann. Man nennt das dann Nudification-Apps. Das hat also auch schon eigene Namen, wo man dann einfach ein Foto von einer angezogenen Frau, zum Beispiel von LinkedIn, nehmen kann, um dann tatsächlich ein Nacktfoto daraus zu machen. Die Fotos sind nicht 100% perfekt und würden wahrscheinlich einer wissenschaftlichen Begutachtung nicht immer standhalten, aber sie reichen. Sie reichen, um im Internet eben den Zweifel zu wecken. Sie reichen, um im Internet beim Durchscrollen den Eindruck zu erwecken, dass da was dran sein könnte. Und das ist ja auch genau das Ziel davon, wenn sowas veröffentlicht wird, diejenigen, die dort abgebildet sind, zu diskreditieren und herabzuwürdigen und bloßzustellen.
Ist ja schon fast ein bisschen kriminelle Energie, die da auch hintersteckt, oder?
Einerseits ja. Andererseits ist diese Technologie auch schon so inflationär und ja sogar in den Klassenzimmern angekommen, dass es vielen, die sie nutzen, auch einfach am Unrechtsbewusstsein handelt. Und man muss auch leider dazu sagen, dass die reine Erstellung solches Bildmaterials per se keine Straftat ist. Es wird erst dann im rechtlichen Sinne kriminell, wenn es im Internet verbreitet wird. Und selbst dann sind die Straftatbestände, die man dann benutzt, solche Bagatelldelikte, dass man einfach gar nicht wirklich von der Straftat sprechen kann, weil sie meistens ohnehin nicht verfolgt werden.
Ja, die Studie sagt ja auch, dass fast jede zweite Person inzwischen schon vom Hass im Netz betroffen ist. Kann man das so pauschal sagen? Wen trifft es da am häufigsten?
Da gibt es zwei Gruppen von Betroffenen, die auch in der Studie sich herauskristallisiert haben. Wir wissen schon seit vielen Jahren, dass es vor allem die Menschen sind, die ohnehin schon Diskriminierungserfahrungen machen. Das heißt, Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete, aber auch Transpersonen zum Beispiel, jüdische Menschen oder auch Muslime und Musliminnen sind davon betroffen. Das heißt eben Menschen, die aufgrund gruppenbezogener Merkmale, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion, ihres Geschlechts oder sexueller Orientierung einfach angegriffen werden, weil sie eben Themen repräsentieren, die in der öffentlichen Meinung ja polarisieren. Und dann gibt es aber noch eine Betroffenengruppe, die sich herauskristallisiert hat, die in dem Sinne nicht neu ist, aber die sehr, sehr stark in der Studie sich herausgestellt hat. Und das sind die Menschen, die politisch aktiv sind, Menschen, die ihre politische Meinung sagen und Aktivistinnen. Das heißt, es reicht heutzutage, wenn man sich zu einer politischen Meinung bekennt, um angegriffen zu werden und auch, dass politische Ämter eine Angriffsfläche bieten. Das wissen wir auch nicht erst seit gestern. In unserer Beratung sehen wir das eben auch sehr viel. Das heißt, alle Menschen, die sich am politischen Diskurs beteiligen wollen, laufen Gefahr, angegriffen zu werden, was besonders in einem Superwahljahr wie diesem, wie ich finde, sehr besorgniserregend ist.
Welchen Tipp würdest du denn den Betroffenen mitgeben, so wenn sich jetzt jemand gerade mit einem bestimmten Fall an dich wendet?
In erster Linie raten wir natürlich Betroffenen, ernst zu nehmen, was ihnen passiert ist. Häufig erleben wir, dass Betroffene selber gar nicht verstehen, dass es sich da möglicherweise sogar um Straftaten handeln könnte oder wenigstens um ein Problem, was man nicht bagatellisieren sollte. Das heißt, sich Unterstützung zu suchen, entweder im eigenen sozialen Nahraum oder wenn man möchte, auch wenigstens durch eine Anwaltskanzlei sich vertreten lassen oder eben durch eine Beratungsstelle wie HateAid sich unterstützen lassen, um erstmal zu verstehen, was passiert da eigentlich und auch nicht allein damit zu sein, sich dagegen wehren zu müssen. Denn das kann auch sehr belastend sein, neben der emotionalen Belastung, die da ohnehin dran hängt und der Angstzustände, die sich ergeben, wenn man eben mit dem Tod bedroht wird, muss man natürlich da auch darüber nachdenken, ob man diese Inhalte erstens meldet, wenn es sich um öffentliche Kommentare handelt, bei einem sozialen Medium zum Beispiel, dass man Screenshots davon machen sollte, um sie auch eben zur Anzeige zu bringen und zu sichern. All das kann schon für sich wieder belastend sein, weil man sich ja alles dafür nochmal genau angucken muss und es frisst auch unfassbar viele Ressourcen. Die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten, werden regelmäßig angegriffen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt täglich alle, aber einmal die Woche oder mehrmals im Monat. Und das ist wie so ein Grundrauschen, was sich durch ihren Alltag zieht, der ja eben auch von anderen Dingen bestimmt wird, wie Arbeit, Familie und anderen Problemen, die man so hat. Das heißt, es ist unbedingt wichtig, etwas zu tun und es nicht hinzunehmen. Denn leider haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie digitale Gewalt wahnsinnig normalisiert wurde und wie im Internet einfach Sachen sagbar geworden sind, die wir auf der Straße einfach gar nicht mehr dulden würden.
Du sagst jetzt gerade, im Internet sind die Sachen sagbar geworden. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, diese betroffenen Personen, gerade die, denen im Netz eben sehr, sehr viel Hass entgegenschlägt, merken die das auch in ihrem Alltag oder ist das ein Phänomen, was sich wirklich rein auf das Netz fokussiert?
Das Netz gehört heutzutage für uns alle zu unserem Alltag dazu. Man kann nicht mehr trennen zwischen dem richtigen Leben und dem, was online passiert. Soziale Netzwerke, das Internet, E-Mail-Postfächer sind so in unseren Alltag verwoben. Wir tragen sie auf dem Smartphone überall mit hin, wo wir hingehen. Das ist das Erste, wo die Menschen drauf gucken, wenn sie aufwachen. Das Letzte manchmal, wo sie hingucken, bevor sie die Augen zumachen und schlafen gehen. Das heißt, es ist einfach allgegenwärtig und es ist überall. Und es lässt auch niemanden kalt. Egal, ob man eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht, die vielleicht früher schon viel Kritik abbekommen hat oder ob man eben vielleicht mit der Öffentlichkeit noch gar nicht so viel am Hut hatte. Es ist einfach etwas, was niemanden unangetastet lässt.
Wenn jetzt Betroffene zu euch kommen, wie genau unterstützt ihr die Personen dann? Was macht ihr genau?
Wir bieten Betroffenen erstmal eine Anlaufstelle in unserer Beratung, wo sie sich psychosozial beraten lassen können. Wir nennen das emotional stabilisierende Erstberatung, denn häufig geht es wirklich erstmal darum, zu verstehen, was passiert eigentlich gerade und herauszufinden, was ist im individuellen Fall das, was die Person braucht, damit es ihr besser geht, damit sie wieder stabilisiert werden kann. Dann geht es natürlich darum, herauszufinden, was braucht die Person. Ist vielleicht erstmal das Dringendste, die Privatadresse aus dem Internet zu bekommen? Ist das Dringendste vielleicht, die Inhalte löschen zu lassen? Oder geht es vielleicht wirklich erstmal darum, zu sagen, vielleicht muss die Person sich doch 1-2 Tage mal abmelden aus dem jeweiligen Medium, um erstmal zu verarbeiten, was ihr passiert ist. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie kann man auch eben darauf hinwirken, dass Kommentare entfernt werden, zum Beispiel wenn man sie beim sozialen Netzwerk meldet. Wie kann man zum Beispiel auch in die Strafanzeige gehen? Auch dabei unterstützen wir zum Beispiel auch durch Hinweise zu rechtssicheren Screenshots oder wir unterstützen auch dabei, diese Screenshots zu machen. Wir bieten auch eine Prozesskostenfinanzierung an. Das heißt, wir ermöglichen es, Menschen ohne eigenes Kostenrisiko sich auch rechtlich zur Wehr zu setzen. Nicht nur per Strafanzeige, sondern auch auf zivilrechtlichem Wege. Denn wir sehen, dass häufig in solchen Fällen, gerade wenn es um Beleidigungen geht, um Verleugnungen geht, eine Strafverfolgung gar nicht so ernst genommen wird. Und deswegen Menschen natürlich auch durch zivilrechtliche Schritte, das heißt durch eine Abmahnung oder eine Unterlassungsklage, in eine Selbstwirksamkeit gebracht werden können und teilweise auch zum ersten Mal erfahren, dass sie nicht schutzlos gestellt sind.
Viele von diesen Betroffenen wollen ja mit ihrer Geschichte wahrscheinlich auch gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Da gibt es aber andere Beispiele, du hast sie vorhin schon genannt, die Gruppe zum Beispiel von PolitikerInnen, die in der Öffentlichkeit stehen, wo es sichtbar ist, was da um sie herum passiert. Wir haben heute schon eingangs das Beispiel von der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann aufgeführt, die ihr auch unterstützt oder unterstützt habt. Ein anderes prominentes Beispiel ist ja die Grünen-Politikerin Renate Künast. Sie erlebt immer wieder Hass und Hetze im Internet, geht damit auch offen um in den Medien. Und gemeinsam mit euch, mit HateAid, kämpft sie seit Jahren dagegen vor Gerichten und das ja auch mit Erfolg. Anfang dieses Jahres hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main geurteilt, wenn Provider, also zum Beispiel Social-Media-Kanalbetreiber, Kenntnis von einem verletzten Inhalt haben, müssen sie sicherstellen, dass sinngleiche Posts nicht nochmal veröffentlicht werden. Davon hat dann ja nicht nur Renate Künast was, sondern sicherlich auch ganz viele andere Betroffene. Inwiefern helfen euch auch diese prominenten Beispiele?
Solche Fälle sind für uns natürlich besonders wichtig, denn erstens kann man gar nicht allen Betroffenen abverlangen, sich überhaupt mit ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen in die Öffentlichkeit zu begeben, weil die Konsequenz dessen meistens ist, dass es eben wieder von vorne losgeht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass es Personen gibt, die sich das zutrauen, weil natürlich so einerseits kommuniziert wird, Hass bleibt nicht immer ungestraft und auch zweitens an die Betroffenen kommuniziert wird. Es lohnt sich auch, sich zu wehren und man kann damit Erfolg haben. Und das Verfahren von Renate Künast ist jetzt natürlich auch ein Beispiel, wo wir auch noch gegen eine Plattform vorgegangen sind, in einem größeren Verfahren, wo man eigentlich schon von vornherein weiß, wenn man sowas anstrengt, dass es mehrere Jahre dauern wird und dass vor allem auch der Erfolg nicht sichergestellt ist. Das heißt, solche Verfahren dienen dann auch noch zusätzlich nicht nur der Kommunikation nach außen, dass man sich wehren kann, sondern vor allem auch der Klärung von grundsätzlichen Rechten von Nutzenden in den sozialen Medien. Und da braucht es mutige Personen, die da vorangehen und sich da zur Verfügung stellen, obwohl so ein jahrelanges Verfahren wirklich auch eine enorme Belastung sein kann.
Ja, euer Angebot für Betroffene ist ja nun ein Baustein eurer Arbeit. Ihr geht aber mit euren Anliegen auch sogar bis in die Politik. Wie können wir uns euer Engagement da genau vorstellen und hat es darüber hinaus auch noch eine Wirkung?
Es ist wichtig, Betroffene zu unterstützen und jede Person, die durch unsere Arbeit dazu gebracht wird, sich nicht abzumelden, nicht zu verstummen, sondern trotz allen Widrigkeiten weiterhin am öffentlichen Diskurs teilzunehmen, ist für uns ein Erfolg. Allerdings wollen wir natürlich nicht dabei verharren, Einzelfallhilfe zu leisten, sondern wir wollen die Rahmenbedingungen für Betroffene digitaler Gewalt insgesamt verbessern. Und dafür braucht es zum Beispiel Schulungen der Polizei und Justiz, was wir auch sehr häufig machen. Aber es braucht vor allem bessere Gesetze, die eben fit sind für das digitale Zeitalter und das Thema der digitalen Gewalt nicht als Einzelschicksal begreifen, sondern als gesamtgesellschaftliches Problem. Darauf arbeiten wir hin, durch unsere Vorschläge zur Gesetzgebung, durch Stellungnahmen in Gesetzgebungsprozessen. Denn es ist schon einiges passiert, vor allem im Bereich des Strafrechts, aber es gibt weiterhin noch sehr viel Nachholbedarf, vor allem im Bereich der individuellen Rechtsdurchsetzung, wo Verfahren einfach immer noch viel zu lange dauern, wo die Erfolgsaussichten viel zu unsicher sind und die vor allem auch wahnsinnig teuer sind, sodass eigentlich keine Privatperson das ernsthaft als Option für sich in Betracht ziehen kann.
Dass das Thema Hass im Netz ein sehr bedeutendes Thema ist, hast du uns heute hier schon deutlich gemacht in deinen Ausführungen. Wichtig ist aber ja auch, darüber zu sprechen und auch in der Gesellschaft vielleicht das Thema zu platzieren. Da seid ihr auch sehr stark engagiert. Wie genau sieht da eure Arbeit aus?
Das machen wir vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit und durch Aufklärungsarbeit, indem wir erstmal dafür sorgen, dass Menschen wissen, dass sie Rechte haben im Internet. Häufig kommt es mir, und ich bin selbst auch Anwältin, deswegen finde ich das besonders erschreckend, so vor, als würden die Menschen glauben, der Rechtsstaat wäre im Internet überhaupt gar nicht wirksam. Der würde da gar nicht gelten. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz, ganz trauriger Befund, denn es sollte ja eigentlich nicht so sein. Wir würden es ja auch nicht normal finden, wenn wir über die Straße laufen und allein auf dem Weg zur U-Bahn 5 Straftaten beobachten. Da würden wir ja auch nicht sagen, das ist jetzt ein ganz normaler Dienstag, sondern da würden wir uns schon fragen, was hier gerade schief läuft. Auf Social Media ist es aber genau die Situation, die wir vorfinden. Und soziale Netzwerke beanspruchen da eben eine enorme Macht für sich, eben auch unseren Diskurs zu steuern. Und darüber muss aufgeklärt werden, darauf muss hingewiesen werden. Das tun wir durch Kampagnen, die öffentlichkeitswirksam zum Beispiel über Social Media laufen, aber natürlich auch durch Pressearbeit und durch Vorträge, um mehr und mehr Menschen ins Bewusstsein zu rufen, dass nur weil die Situation so ist, wie sie ist, sie nicht für immer so bleiben muss.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den Einblick in eure Arbeit und aber auch ja für die ganze Information zu dem gesellschaftlich wichtigen Thema. Wir haben gehört, es ist wichtiger denn je und ich glaube, es wird uns leider auch in den nächsten Jahren sehr verfolgen, das Thema. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch mal Fragen haben, vielleicht selbst betroffen sind oder einfach nur weiterführende Informationen haben möchten, an wen können sie sich wenden?
Nun, in erster Linie können Sie auf unsere Webseite gehen und sich dort informieren. Wir haben da ganz viel Material zur Verfügung gestellt. Man kann gerne unser Newsletter abonnieren, wo man immer über die aktuellsten Themen auf dem Laufenden gehalten wird und natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle. Und ansonsten haben wir auch eine Kontaktadresse, die auch auf unserer Webseite steht, wo man sich natürlich gern mit Fragen und Anliegen hinwenden kann. Und natürlich der Kontakt zur Betroffenenberatung, das ist auch nochmal ein separater. Es gibt eine Beratungssprechstunde, das heißt für alle Menschen, die Hilfe brauchen, gerne auf unserer Webseite nachsehen. Da steht alles, was man wissen muss.
Die Informationen packen wir alle in unsere Shownotes.
Super.
Ganz herzlichen Dank, Josephine, auch nochmal von meiner Seite für deinen Besuch heute bei uns im Podcast und für deine ganzen Informationen, die du uns gegeben hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch natürlich an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge in rund 3 Wochen. Bis dahin wünschen wir euch eine flotte Zeit.
Tschüss.
Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.